it was way down below, taking all out that scene inside, and what you didn't know. You wrote me a note, wrote it back on your pick. If it's true what you write, then don't live it too quick. You say it's kind of ending. To me it looks rather like home. You told me about the snow in his hair. You were asking why I don't kiss with despair. But soon it was all forgotten and gone. And it was way out of living right. It was way down below.
André hatte gelernt, wann zu lächeln, wann Danke zu sagen. Er hatte gelernt, auf die Frage, wie geht es dir, mit gut, Danke und dir zu antworten. Aber er fand Smalltalk unglaublich anstrengend, da er meist etwas Unpassendes sagte und zielsicher ins Fettnäpfchen trat. Als er kleiner war, pflegte er zu sagen, mir geht es krumm oder mir geht es wie in Wolle, da er sich immer vorgestellt hatte, dass etwas in ihm herumgehe. Oder er sagte, etwas ist heute wie Teig, aber die Hefe fehlt. Die Leute fanden das unglaublich amüsant und er konnte nicht erkennen, was daran so lustig sein sollte. Teilten die anderen solche Empfindungen etwa nicht? Nach seinen Gefühlen gefragt, konnte er sich schwer artikulieren. Am besten trafen es Bilder. Die Taube fliegt tief über die Dächer hinweg, hieß in etwa, etwas kündigt sich an, es ist aber noch zu früh, um darüber zu sprechen. Oder er sagte schlicht, grünes Fraktal rechtsdrehend. Mit gesellschaftlichen Konventionen wie dem Schulschatz konnte er beispielsweise nichts anfangen. Während Tanten und Onkel sich regelmäßig nach diesem Gebilde erkundigten, stellte sich André eine Schatztruhe vor, die irgendwo in der Schule versteckt war. Und in der Truhe befand sich ein schönes Mädchen. Aber wie kam das Mädchen in die Truhe hinein? Und warum begehrten alle dieses eine Mädchen? Und wenn es ebenfalls eine Truhe mit einem versteckten Jungen darin gab, sollten sich dann nicht diese beiden Schätze treffen? Was aber unmöglich war, wenn sie niemand zusammenführte. Solche Gedankengänge hielt er als Zeichnungen fest, wofür er großen Beifall erntete. Sein Vater schüttelte mit feuchten Augen den Kopf und sagte, »Ach, André!« Es war für Pieda nicht einfach, mit anzusehen, wie sein Jüngster in seine Welt versank und nur ab und zu mit Hilfe seiner Zeichnungen an der Oberfläche auftauchte, um der Welt Botschaften zukommen zu lassen. André traf sich selten mit anderen Kindern. »Ich weiß nicht, was sie von mir wollen«, sagte er einmal zu seiner Mutter. Er verstand nicht, wie man so viel reden konnte, ohne etwas zu sagen. Er hielt die meisten seiner Kameraden für zurückgeblieben, was er auch äußerte. So still André auch war, mit solchen harschen Urteilen hielt er nicht zurück. Im Gegenteil, er fand es komisch, nicht die Wahrheit aussprechen zu dürfen. Lügen konnte er überhaupt nichts abhaben. Wer lügt, trägt die Wahrheit zu Grabe, aber damit setzte er ihr ohne zu wissen ein Denkmal, sagte er einmal. André konnte unheimlich kluge Dinge formulieren, ohne dass seine Mutter wusste, wo ihr Jüngster solche Sätze aufschnappte. Er las meist Science Fiction, keine Weltliteratur, aber er sprach wie ein kleiner Philosoph. Wurde er gehänselt, verprügelte er den Streitsüchtigen ohne Pardon. Und so wurde er von seinen Kameraden auch meist in Ruhe gelassen. Woher er seine Muskelkraft nahm, war ein Rätsel. Er trainierte sie jedenfalls nicht. Im Lebensmittelgeschäft entdeckte André eines Tages eine Ausschreibung. Erteile Kunstunterricht. Hilfe bei der Zusammenstellung der Bewerbungsmappe für die Kunsthochschule. Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Lara Deichkind. André steckte einen Zettel mit der Telefonnummer ein. Kunsthochschule, dachte André, das ist es. Er war jetzt 15 und hatte noch immer keine Lehrstelle. Besonders gut in der Schule war er auch nicht. Ihm blieb noch gerade knapp ein Jahr, um eine Anschlusslösung zu finden. Für handwerkliche Aufgaben, bei der Präzision gefragt war, fehlte ihm das Geschick. Zahlen waren nicht sein Ding. Sollte er 8 und 7 miteinander addieren, wurde er nervös. Es gab gewisse Zahlenkonstellationen, die in ihm regelrecht eine Abneigung hervorriefen. Körperlich war er fit, aber er ermüdete leicht. In welchen Beruf er auch hineinschnupperte, seine Konzentration ließ nach 1,5 Stunden nach, so dass er überhaupt keine Anweisungen und Erklärungen mehr aufnehmen konnte. Eine Lehre als Koch hätte er sich noch am ehesten vorstellen können. Aber bei monotonen Arbeiten passierten ihm die dümmsten Fehler. Während seiner Schnupperlehre im Schweizer Garten konnte er nicht gerade brillieren. Als er 20 Salatteller mit je 3 Blättern Brüsseler dekorieren sollte, ließ er mindestens einen Teller aus und einen anderen Teller versah er mit 2 anstatt 3 Blättern. Der Spitzenkoch, kochte er Spitzen? Was für Spitzen? Bergspitzen? Jagte ihm Angst ein. Apfelessend observierte er die Arbeit seines Personals, als ob er damit sagte, »Leute, schaut her, wie ich in den verbotenen Apfel beiße. Hiermit verlassen wir das Paradies. Ihr werdet für mich schuften, weil mir die reifen Früchte nicht genug waren. Ich will Feuer sehen und Fleisch darauf brutzeln. Zu teuflischem Genuss werde ich euch alle verführen. Leute, ich mache euch die Hölle heiß.« André erstarrte, wenn der Spitzenkoch ihn taxierte. Er würde alle filetieren, die einen Fehler machten, dann in die noch kalte Pfanne geben und erst langsam die Hitze hochdrehen. André schwindelte von Kreationen wie sortierten Brienzer Forellen auf karamellisierten Südtiroler Erbsen auf einem Gerstenbeet oder 3 Wochen abgehangenen Rindshoden an einer Thymian-Marinade mit glasierten Pfälzerrüben und einem Schaumeerrettich aus Hartberg-Fürstenfeld. In seinem Kopf verschwammen fürstenharte Forellen mit karamellisierter Gerste. Konnten sich die Leute denn merken, was sie sich in den Mund schoben, und kam nicht alles im Magen zusammen? Seine Mutter seufzte, wenn sie mit den Ausbildern sprach. André müsse noch ein bisschen wacher werden, hieß es meist. Den Knopf aufmachen, hatte der Spitzenkoch gesagt. André stellte sich fortan vor, wie er mit halb aufgeknöpfter Kochbluse Kalbsfilets vom lokalen Bauer wendete, frisch geschlachtet, während ihm das heiße Öl auf die Brust spritzte. Nein, lieber nicht, lieber blieb er zugeknöpft und Vegetarier. Der Psychiater hatte ihr damals gesagt, das Asperger-Syndrom sei nicht wirklich eine Behinderung. André sei halt speziell, er würde Sinneseindrücke anders verarbeiten. Sie müsse sich das so vorstellen, als ob permanent Reize von 10 unterschiedlichen Fernsehkanälen gleichzeitig auf sie einwirkten. Hinzu kämen Düfte und emotionale Trigger, das sei Andres Welt. Er konnte die massive Flut von Informationen, die ihm seine Sinnesorgane lieferten, nicht filtern. Außerdem interessierten ihn zwischenmenschliche Beziehungen nicht sonderlich, was ihm den sozialen Umgang nicht gerade erleichterte. Der Psychiater hatte gesagt, André wird seinen Weg schon machen, noch bevor sie eine Chance hatte zu fragen, was denn aus Andres beruflicher Zukunft werden würde. Damals war er 12 gewesen.
We found a bit of a blue sky today. When you come right in, the first thing I have to cry is say you'd better cry because of the walk through the field and the walk across this November day. When you touch my hand, feels like everything comes tumbling. We tumble all through it. And it was way out of living right. It was way down below. Taking all out that seemed inside. And what you didn't know, it was way out of living right. It was way down below. Yeah, taking all out that seemed inside. And what you, what you didn't know.